Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Sandra Schulz. Einen schönen guten Abend. Am frühen Nachmittag hat er die Zeit gefunden, selbst zu bestätigen, was da schon zahlreiche Medien gemeldet hatten. Auch Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz kandidiert für den SPD-Vorsitz. Also der Mann, der eigentlich erklärt hatte, der SPD-Vorsitz sei zeitlich mit seinen anderen Ämtern nicht zu vereinbaren. Viel Bewegung ist heute in die Diskussion um den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gekommen. Gleich unser erstes Thema. Die AfD in Sachsen darf nun endgültig mit 30 Listenkandidaten antreten. Das entschied am Nachmittag der Sächsische Verfassungsgerichtshof. Auch dazu gleich mehr. Und in Hongkong schlagen die Wogen immer höher, immer unverhohlener werden die Drohungen aus Peking. Auch das eines unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Nach dem überraschenden Rückzug Andrea Nahles vom SPD-Parteivorsitz Anfang Juni. Da hagelte es ja erstmal Absagen von prominenten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Einer von denen, der ausdrücklich sagte, er wolle nicht an die SPD-Spitze, das war Vizekanzler Olaf Scholz. Der will jetzt doch, wie er heute erklärte, und insgesamt kommt Fahrt in die Suche nach einer neuen SPD-Parteispitze. Matthias von Lieben fasst zusammen.
Gerade war die Trauer über die Absage von Familienministerin Franziska Giffey in der SPD überwunden. Da kam am Vormittag plötzlich Schwung in die bislang schleppende Suche für das neue Führungsduo der Sozialdemokraten. Noch am Morgen wurde die Kandidatur von Boris Pistorius und Petra Köpping durchgestochen. Er niedersächsischer Innenminister, sie sächsische Integrationsministerin. Und nur zwei Stunden später vermeldet der Spiegel, dass mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz auch das erste echte Schwergewicht in das Rennen um den Parteivorsitz einsteigt. Eine faustdicke Überraschung. Hatte Scholz eine Kandidatur doch vor wenigen Wochen auf dem Sofa von Anne Will noch ausgeschlossen?
Das wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde. Zeitlich geht das gar nicht.
Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt. So soll es Scholz bereits am Montag dem kommissarischen Führungstrio der SPD in einer Telefonschalte mitgeteilt haben. Das bringt uns wieder nach vorn. Olaf Scholz übernimmt Verantwortung und gibt der SPD eine klare Perspektive. So der euphorische Kommentar von Nils Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, auf Twitter. Und auch der konservative Seeheimer Johannes Kahrs begrüßt Scholz Bereitschaft gegenüber der deutschen Presseagentur. Er habe Augenhöhe und Durchschlagskraft gegenüber Merkel, Söder und Kramp-Karrenbauer. Doch ob der Bürokrat Scholz beim linken Flügel und an der Parteibasis ankommt, fraglich. Er wolle jedenfalls keine Haltungsnoten für Parteifreunde abgeben, sagt heute Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen.
Das muss am Ende des Tages ja auch jeder mit sich selbst ausmachen. Aber es gibt, wenn Sie alleine mal die letzten 4, 5 Jahre in der Bundespolitik nehmen, ich glaube, eine ganze Handvoll Beispiele, wo diese Ausschließeritis zu keinen guten Ergebnissen geführt hat. Und was wir derzeit in der SPD erleben, bestätigt mich darin.
So Weil im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk, das am Sonntag um 11.05 Uhr in voller Länge ausgestrahlt wird. Ob er mit Ausschließeritis Parteifreund Olaf Scholz meint? Wahrscheinlich. Auch Weil selbst wurde von einigen Sozialdemokraten immer wieder aufgefordert zu kandidieren. Dass er sich ziert, hatten ihm viele Genossen übel genommen. Überraschend heute Morgen war aber auch die Kandidatur von Boris Pistorius und Petra Köpping, da der Niedersächsische Landesverband erst am Wochenende darüber entscheiden wollte, wer ins Rennen geschickt wird. Als niedersächsischer Innenminister hat Boris Pistorius einen harten Kurs gefahren, etwa mit Blick auf Abschiebungen und dabei auch eng mit der sächsischen Integrationsministerin zusammengearbeitet. Die Bewerbung der 61-jährigen Köpping soll auch als Zeichen an die sächsischen Wähler verstanden werden. Zudem hat sie die Aufarbeitung der Treuhandpolitik nach der Wende zu ihrem Thema gemacht. Im Schatten der angekündigten Kandidaturen von Scholz sowie Pistorius und Köpping stand heute die Pressekonferenz von Gesine Schwan und Ralf Stegner. Sie, Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD, er SPD-Vize und der erste Mann aus dem Vorstand, der sich traut. Die Skepsis, die dem Duo immer wieder entgegengetreten ist, ist für Ralf Stegner allerdings kein Grund, um Trübsal zu blasen.
Wir sind durchaus ein Power-Duett und man hat ja schon gemerkt heute, dass wir Schwung gebracht haben in die innerparteiliche Wettbewerb um den Vorsitz. Wir freuen uns auf das, was kommt. Das wird spannend werden. Wir werden 6 Wochen lang dann im September und Oktober darüber debattieren, was die SPD für gute Ideen hat für dieses Land. Und wer uns abschreibt, der täuscht sich, das kann ich Ihnen sagen.
Außenminister Heiko Maas galt auch als denkbarer Aspirant, genauso wie Arbeitsminister Hubertus Heil. Doch nachdem mit Olaf Scholz nun ein vermeintliches Schwergewicht der SPD seinen Hut in den Ring geworfen hat, dürften bei Maas und Heil die Bestrebungen nun etwas kleiner werden.
Informationen von unserem Korrespondenten Matthias Lieben aus unserem Hauptstadtstudio. Hat die sächsische AfD bei der Zusammenstellung ihrer Wahlliste für die Landtagswahl in Sachsen Anfang September so gravierende formale Fehler gemacht, dass die Landesliste drastisch gekürzt werden musste? So hat es der Landeswahlausschuss gesehen und zunächst nur 18 Kandidaten zugelassen aus einer Liste, die ursprünglich rund dreimal so lang war. Dagegen hat sich die AfD juristisch gewehrt, war im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes auch schon erfolgreich. Und auch der Sächsische Verfassungsgerichtshof in Leipzig, der gibt jetzt der AfD Recht. Frage an unseren Korrespondenten Bastian Brandau. Mit 30 Listenkandidaten darf die AfD jetzt also antreten. Wie begründet das Gericht seine Entscheidung?
Genau, das Gericht hat jetzt ausführlich begründet, was im Tenor vor drei Wochen hier schon angeklungen war. Diese Plätze 18 bis 30 zu streichen, das war falsch. Es ging ja um die Frage, ob diese Plätze auf einer, wie es im Gesetz heißt, einheitlichen Veranstaltung aufgestellt wurden. Hintergrund war, dass die AfD am ersten Wochenende nicht fertig geworden war, eben nur bis Platz 18 gekommen, sich ein weiteres Mal getroffen hatte. Und da hatte der Ausschuss gesagt, nein, das sind zwei Veranstaltungen, das geht so nicht, das steht anders im Gesetz, das weisen wir zurück. Der Verfassungsgerichtshof hat heute nochmal bestätigt, er sieht das nicht so, dieses sei zu formal, es habe sei klar gewesen, da sei es darum gegangen, die Listen weiter zu bestimmen, eben ab Platz 19. Und deswegen wird das zugestanden, die Plätze 18 bis 30. Anders verhält es sich eben bei den Plätzen nach 30. Da hatte der Wahlausschuss moniert, dass die AfD nachträglich das Wahlverfahren geändert hatte und das verletze die Gleichheit der Wahl. Das Verfahren muss vorher feststehen und gleich bleiben, hatte der Wahlausschuss gesagt. Und das Gericht hat heute gesagt, der Wahlausschuss musste so entscheiden. Die AfD kann hier ganz klassisch erst im Nachhinein Einspruch erheben. Also die AfD wird mit 30 Listenkandidaten bei der Wahl antreten.
Und das sprechen Sie gerade schon an. Es gab bisher ja die Regel, dass solche formalen Fragen oder generell formale Fragen erst nach der Wahl geklärt werden. Warum ist es jetzt in dem Fall anders gelaufen?
Das ist wirklich ungewöhnlich und ist eine Ausnahme und soll es auch bleiben. Das wurde heute hier nochmal so formuliert. Genau mit diesem Bruch, mit diesem Grundsatz wurde gebrochen, eben diese Entscheidung immer erst nach der Wahl zu treffen. Mit der Begründung, die Entscheidung des Wahlausschusses habe sich als Zitat klar rechtswidrig erwiesen und zugleich einen voraussichtlichen Wahlfehler von außerordentlichem Gewicht begründet, der erst nach der Wahl beseitigt werden und möglicherweise zu landesweiten Neuwahlen hätte führen können. Also die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen war durch diesen Fehler aus Sicht des Verfassungsgerichtshofs so groß, dass man hier vorher reingegangen ist. Klar, aber auch das bleibt eine Ausnahme, denn mit den Plätzen nach 30, das habe eben nicht diese große Bedeutung, sondern das bleibt klassisch ein Fall für die Wahlprüfung im Landtag nach der Wahl.
Und was heißt diese Entscheidung jetzt für die Wahl?
Also die AfD tritt jetzt mit 30 an. Sie wäre gerne mit 61 Kandidaten auf der Liste angetreten. Man kann nicht genau sagen, was das letztendlich für die Sitzverteilung der AfD bedeutet. Sie dürfte 30 oder etwas mehr Plätze bekommen, wenn sie, wie die Umfragen im Moment es sehen, bei 25 rund etwas mehr Prozent ist. Das hängt aber eben auch von den Direktmandaten ab, die sie gewinnen kann. Es gibt tatsächlich auch nach wie vor den denkbaren Fall, dass die AfD einen oder mehrere Plätze nicht besetzen kann, weil ihre Liste dann eben nicht mehr als diese 30 Plätze hergibt. Ja, und dann ist es nach wie vor ein Wahlkampfthema. Es war ein Wahlkampfthema in den vergangenen Wochen. Die AfD sieht sich hier als Opfer, spricht von Komplott. Und auch ich habe in der vergangenen Woche einen Redner gehört bei einer AfD-Veranstaltung, der gesagt hat, sinngemäß, das war hier das Beste, was uns passieren konnte. Dieser Einspruch und dieses Gerichtsverfahren, was man eben in Teilen gewonnen hat. Alle anderen Parteien haben das Geschehen heute bisher nicht kommentiert, versuchen zumindest im Wahlkampf ihre eigenen Themen zu setzen. Aber der AfD hat das natürlich noch einmal hier große Aufmerksamkeit generiert und eben voll in ihrem Sinne, dass sie sich als Opfer eines Komplotts sieht.
Einschätzungen live aus Leipzig von unserem Korrespondenten Bastian Brandau. Vielen Dank. Anfang der Woche hat Finanzminister Olaf Scholz seine Pläne vorgestellt für ein Abschmelzen des Solidaritätszuschlags. Wie im Koalitionsvertrag verabredet, plant der Sozialdemokrat, den Soli für 90% der Zahlenden abzuschaffen. Der Union gehen diese Pläne nicht weit genug und dazu passt, dass Wirtschaftsminister Altmaier jetzt ein eigenes Konzept vorlegt mit einer Perspektive für die komplette Abschaffung. Darin sieht er allerdings keinen Widerspruch zu Scholz' Plänen, wie unser Korrespondent Volker Findhammer berichtet.
Die Union hatte schon länger darauf bestanden, über den Koalitionsvertrag hinauszugehen und den Soli ganz abzuschaffen, zumal man das in der Vergangenheit immer wieder versprochen habe. CDU-Haushaltsexperte Eckhard Rehberg hatte unmittelbar nach den Vorschlägen des Finanzministers einen Stufenplan für die komplette Abschaffung des Soli ins Spiel gebracht. Aber der konkrete Plan blieb jetzt Wirtschaftsminister Peter Altmaier vorbehalten, der damit wenige Tage nach dem Finanzminister in Ressortabstimmung gegangen ist.
Es muss den Menschen deutlich werden, da bleiben wir nicht stehen. Es kommt nicht zu einer heimlichen Steuererhöhung. Das würde die Glaubwürdigkeit der Politik beschädigen. Und deshalb habe ich einen Vorschlag unterbreitet, der dazu führt, dass wir Schritt für Schritt das Problem angehen und von dem ich glaube, dass er kein Gegensatz, sondern eine wichtige und eine kluge Ergänzung zu dem ist, was wir in der Koalition bereits vereinbart haben.
Nach der bereits vorgesehenen Entlastung für 90% der Steuerzahler ab dem Jahr 2021 soll es Altmaier zufolge 3 Jahre später eine Entlastung für weitere 7% der Steuerzahler geben und bis zum Jahr 2026 soll der Soli dann ganz abgeschafft sein. Damit könne man die verfassungsrechtlichen Bedenken gegenüber dem Entwurf von Olaf Scholz umgehen und das Gleichbehandlungsgebot im Steuerrecht wahren. Auf der anderen Seite ist aber auch der Union klar, dass sich die weiteren 10 Milliarden Euro, die die komplette Abschaffung des Solis zusätzlich kosten würden, nicht so einfach aus dem Hut zaubern lassen. Zur Gegenfinanzierung will Altmaier unter anderem Subventionen abbauen und den Verkauf von Bundesbeteiligungen prüfen. Da schieße die Union unnötig über das Ziel hinaus, betonte am Morgen im Deutschlandfunk der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs.
Wenn ich mir die Mehrwünsche der Union angucke im Bereich zum Beispiel Verteidigung, wo sie viele Milliarden jedes Jahr mehr ausgeben wollen, dann fragt man sich, wie sie das hinbekommen wollen, ohne neue Schulden zu machen, ohne Steuern zu machen und gleichzeitig 10 Milliarden mehr nicht einnehmen zu wollen.
Finanzminister Olaf Scholz geht in seinem Entwurf zur Abschaffung zwar über die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinaus, will aber in jedem Fall auch in Zukunft die höheren Einkommen zur Finanzierung der Folgekosten der Einheit heranziehen.
Und ich glaube, dass es gerecht ist, dass wir die unverändert bestehenden Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit dann von denjenigen tragen lassen, die das allergrößte Einkommen haben.
Regierungssprecher Steffen Salbert erklärte heute geradezu salomonisch, die vollständige Abschaffung sei eine Aufgabe für die nächste Legislaturperiode. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Koalition am kommenden Sonntag im Koalitionsausschuss vielleicht nur auf den ersten Schritt verständigt. Alles andere übersteigt im Moment vielleicht den gemeinsamen Horizont.
Unser Korrespondent Volker Fintermer aus Berlin. Im Frühjahr stoppte die EU die Mittelmeermission Sophia. Deren Hauptaufgabe war der Kampf gegen Schlepperbanden, aber auch die Seenotrettung stand im Pflichtenheft. Grund für das Ende der Mission waren die tiefen Gräben in der EU-Migrationspolitik. Nach wie vor sind sich die EU-Mitgliedstaaten nicht einig auf ein System zur Verteilung der Migranten. Italien fährt inzwischen einen harten Kurs gegen die privaten Seenotretter und jede Rettung schiffbrüchiger Flüchtlinge im Mittelmeer durch private Schiffe wird inzwischen zur Hängepartie. Jetzt wirbt Berlin für eine neue staatliche Seenotrettungsmission im Mittelmeer. Nadine Lindner berichtet.
Es klingt ein bisschen verschwurbelt, aber im Kern ist die Aussage von Regierungssprecher Steffen Seibert klar. Die Bundesregierung ist für eine neue staatliche Seenotrettungsmission im Mittelmeer. Seibert am Mittag in der Regierungspressekonferenz.
Wir würden ein neues Mandat, wenn es diese Einigung gäbe, begrüßen.
Bereits gestern Abend wurde über eine Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel berichtet. Sie soll während des Zapfenstreichs für die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gesagt haben, dass eine neue Mission Sophia gut wäre. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte am Mittag in Berlin die Äußerung zwar nicht bestätigen, der Empfang beim Zapfenstreich sei nicht presseöffentlich gewesen, Seibert wies aber darauf hin,
es gibt überhaupt keine neue Position der Bundesregierung. Die Position der Bundesregierung ist ganz klar und das ist auch die Position der Bundeskanzlerin. Wir haben bedauert, dass die Mission Sophia eingestellt wurde, weil es in Europa einfach keine Einigkeit gab über die Frage der Ausschiffung von Geretteten und der Verteilung von Geretteten. Wir hätten es bevorzugt, wenn diese Mission weitergeführt werden konnte.
Das Thema betreffe nicht nur die Mittelmeeranrainerstaaten, sondern alle in Europa, so Seibert. Unterstützung kommt dabei auch vom Innenminister Horst Seehofer. Der CSU-Politiker sagte beim Treffen der Innenminister in Dresden, dass man die erbärmlichen Abläufe vor den Küsten von Malta und Italien vermeiden müsse. Die Hilfe müsse aber so organisiert werden, dass sie keine Einladung für die Schleuser werde. Derzeit sind nur einzelne private Seenotrettungsschiffe im Einsatz. Da es keinen abgestimmten Mechanismus zur Aufnahme und zur Verteilung von Geretteten in den EU-Staaten gibt, kommt es immer wieder vor, dass die Schiffe lange nach einem Hafen suchen, an dem die Flüchtlinge in Land gehen dürfen. Es sind oft Hängepartien. Den Kurs pro-staatlicher Seenotrettung vertritt auch der Koalitionspartner. Der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Frank Schwabe, schrieb in einer Mitteilung, dass Deutschland jetzt die Initiative ergreifen müsse, um zu einer staatlichen Seenotrettung zurückzukehren. Den Worten der Bundeskanzlerin müssten nun Taten folgen. Im Kern positiv sieht es ebenfalls die Flüchtlingshilfeorganisation Pro Asyl. Geschäftsführer Günter Burkhardt gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio.
Pro Asyl begrüßt jeden Vorschlag, Menschen aus Seenot zu retten und eine staatliche Initiative wieder in Gang zu bringen, die das Sterben auf dem Meer beendet.
Pro Asyl kämpft aber auch dafür, dass die Geretteten dann in europäische Länder und nicht nach Nordafrika gebracht werden. Reaktionen gab es am Nachmittag auch aus der Opposition. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sprach sich dafür aus, die aus Seenot Geretteten zum Abfahrtsort ihres Schiffes zurückzubringen. Das wäre in vielen Fällen Libyen. Die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte hingegen der dpa, Seenotrettung und Migrationspolitik dürfen nicht privaten NGOs überlassen werden, sondern müssen durch demokratisch legitimierte Regierungen geregelt werden. Die bisherige Marinemission der EU unter dem Namen Sophia ist mittlerweile eingestellt. Sie gab es seit dem Jahr 2015. Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber hatten vor der libyschen Küste operiert. Ziel war die Eindämmung von Schleuserbanden, aber auch knapp 50.000 Menschen wurden aus Seenot gerettet. Der Einsatz wurde Ende März ausgesetzt. Italien hatte heftigen Widerstand dagegen geleistet. Möglicherweise ist der deutsche Wunsch nach einer neuen EU-Marinemission auch als Appell an die Adresse der neuen EU-Kommissionspräsidentin und Parteifreundin Ursula von der Leyen zu verstehen. Aus Brüssel hieß es heute, dass das wochenlange Festsitzen von Migranten auf See unhaltbar sei. Es brauche jetzt dauerhafte Lösungen.
Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Und aktuell sind wieder zwei Rettungsschiffe mit zusammen mehreren hundert Migranten auf dem Mittelmeer dringend auf der Suche nach einem Hafen, den sie anlaufen können. Die Ocean Viking befindet sich auf dem Meer zwischen Malta und Italien. Und auch auf der Open Arms harren die Menschen weiter aus. Einige durften jetzt auf Lampedusa von Bord gehen, dazu Lisa Weiß.
Mal sind medizinische Komplikationen der Grund, mal psychische Krisen. Immer mehr Migranten dürfen das Seenotrettungsschiff Open Arms verlassen und an Land gehen. Doch immer noch sind weit über 100 Menschen an Bord des Schiffes, das vor der italienischen Insel Lampedusa liegt. Denn die Erlaubnis, in einem Hafen anzulegen, die fehlt. Obwohl nach Aussage von Italiens Ministerpräsidenten Giuseppe Conte mehrere EU-Länder zugesagt haben, die Menschen aufzunehmen, darunter auch Deutschland. Die Bundesregierung verschließe sich einer Lösung nicht und sei im Gespräch mit der Europäischen Kommission, hieß es dazu aus dem Bundesinnenministerium. Doch das Problem liegt woanders. Genauer gesagt bei Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega. Er lässt immer noch keinen Hafen für das Schiff öffnen, hatte zuvor auch schon der Open Arms verboten, überhaupt in italienische Gewässer zu fahren. Dieses Verbot war aber von einem Gericht aufgehoben worden. Dass Italien gerade eine schwere Regierungskrise erlebt, macht es nicht einfacher, eine Lösung für die Migranten auf der Open Arms zu finden. Viele von ihnen harren schon seit rund 2 Wochen auf dem Schiff aus.
Lisa Weiß berichtete. In Hongkong gehen die Proteste gegen Chinas Staatsführung weiter, auch wenn sich der Ton aus Peking verschärft. Notfalls müsse Peking direkte Maßnahmen ergreifen, heißt es in der von der chinesischen Staatsführung kontrollierten Global Times. Ein Gedankenspiel ist das, das man kaum anders als Drohung auffassen kann. Über die aktuelle Lage Steffen Wurzel.
Chinas Staats- und Parteiführung legt propagandamäßig nochmal massiv nach in der Hongkong-Krise. Der staatliche Fernsehsender CCTV hat einen Hochglanz-Werbespot produzieren lassen, der im Stile eines Hollywood-Action-Film-Trailers daherkommt und der die Proteste in der autonom regierten Stadt mit einer Art Aufstand gleichsetzt. Zu sehen sind Spezialeinheiten, die mit Waffengewalt gegen Demonstranten vorgehen. Die Rede ist von Banditen und Terroristen. Das Böse wird uns nicht nach unten drücken, heißt es in dem Film. 1,4 Milliarden Landsleute stünden bereit, um die Hongkonger Polizei zu unterstützen. Der Film richtet sich klar an die eigene Bevölkerung. Er ist als Zeichen der Stärke zu verstehen, um den Menschen in Festlandchina zu zeigen, schaut her, die Staatsführung hat alles im Griff, sie lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. Dass echte Informationen über die nach wie vor überwiegend friedlichen Proteste in Hongkong nach Festlandchina gelangen, versucht die Staats- und Parteiführung mit aller Macht zu verhindern. Von der Grenze zwischen der chinesischen Sonderverwaltungsregion und Festlandchina kommen immer mehr Berichte über erheblich gestiegene Sicherheitsmaßnahmen. Betroffen sind alle, die von Hongkong aus nach Festlandchina reisen. Chinesische Grenzpolizisten filzen immer häufiger Telefone von Reisenden. Sie suchen zum Beispiel nach Fotos und Videos von den Massenprotesten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert Berufspendler, Geschäftsleute, die erzählt haben, dass sie inzwischen nur noch mit Ersatz-Smartphones, Tablets und Laptops die Grenze passieren. Das Internet und sämtliche Medien in China sind ohnehin stark zensiert oder ganz blockiert. Hongkongs Polizei erklärte heute, dass sie seit Beginn der Massenproteste gegen die Regierung fast 750 Menschen festgenommen hat. Man stehe zu dem Vorgehen der vergangenen Wochen und habe die Lage auch weiterhin im Griff. Yong Man Pun, Polizeikommandeur des Hongkonger Stadtteils Kowloon, betonte bei einer Pressekonferenz:
I can tell you, we are confident that we have the capability.
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch weiter für Recht und Ordnung sorgen können in Hongkong. Ganz allgemein kann ich Ihnen versichern, auch aus meinen Gesprächen mit meinen Truppen an den Frontlinien, alle sind motiviert. Unternehmen in Hongkong bekommen im Zuge der Krise zunehmend den Druck von Chinas Staats- und Parteiführung zu spüren. Jüngstes Beispiel ist die Traditionsfluggesellschaft Cathay Pacific. Wie das Unternehmen heute mitteilte, tritt Firmenchef Rupert Hogg überraschend zurück. Er war massiv unter Druck geraten, weil sich viele Angestellte des Unternehmens, Flugbegleiter, Bodenpersonal und Piloten, in erheblicher Zahl auf die Seite der Demonstranten geschlagen haben. Chinesische Staatsmedien starteten daraufhin eine massive Kampagne gegen Cathay Pacific und das Management der Firma. Der Börsenkurs der Fluggesellschaft sackte ab. Auch insgesamt bekommt die Wirtschaft der Finanzmetropole zunehmend die Folgen der Massenproteste zu spüren. Die Beratungsfirma Capital Economics rechnet im laufenden Quartal mit einem Wirtschaftsabschwung von rund 1%. Im vergangenen Quartal war Hongkongs Wirtschaft bereits um 0,4% geschrumpft. Bis Wochenende sind in der gesamten Stadt neue Großdemonstrationen geplant.
Über die Lage in Hongkong Steffen Wurzel. Eine Geschichte ist das inzwischen mit gleich mehreren nicht für möglich gehaltenen Wendungen. Gestern hat die Meldung für viel Aufsehen gesorgt, wonach Israel zwei US-Abgeordneten die Einreise verweigert hatte. Stand jetzt, tatsächlich haben die beiden US-Demokratinnen Ilhan Omar und Rashida Tlaib ihren geplanten Besuch in Israel gecancelt. Thilo Kössler in Washington, im Falle Tlaibs, aber mit einigem hin und her. Die durfte nämlich doch fahren, will jetzt aber nicht. Warum nicht?
Ja, es ist in der Tat ein Hin und Her, dass diese außenpolitische Affäre nochmal einen neuen Dreh gibt. Nachdem die israelische Regierung gestern auf Drängen Donald Trumps die Einreise für die beiden verweigert hat, bemüht sich Rashida Tlaib um eine Einreise aus humanitären Gründen. Sie hat gesagt, sie wolle ihre 90-jährige Großmutter in der Westbank besuchen. Das sei die letzte Chance, sie nochmal zu sehen. Sie hat daraufhin gestern dem israelischen Innenminister mitgeteilt, sie werde jegliche Beschränkungen respektieren und sie werde während ihres Besuches nicht für einen Boykott Israels als werben. Daraufhin hat Innenminister Ari Dery den Besuch Tlaibs aus humanitären Gründen genehmigt. Er bemerkte, dass sich Tlaib wohl hoffentlich an ihr Versprechen halten werde. Doch jetzt kam die Wende. Tlaib teilte heute mit, dass sie nicht nach Israel reisen werde. Sie habe entschieden, dass ein Besuch bei ihrer Großmutter unter diesen repressiven Bedingungen so wörtlich allem widerspreche, an was sie glaube, nämlich an den Kampf gegen Rassismus, gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Das stößt jetzt natürlich auf Kritik. Nicht nur der israelische Innenminister hat das Gefühl, dass das jetzt ihrerseits ein kalkuliertes politisches Manöver war, um auf etwas aufmerksam zu machen, worüber kein Mensch mehr spricht, nämlich auf die Lage der Palästinenser in besetzten Gebieten.
Wie groß ist der politische Schaden?
Also ich glaube, der außenpolitische Schaden ist immens. Er betrifft beide Seiten. Ich berufe mich mal auf Martin Indyk, den ehemaligen US-Botschafter in Israel. Er hat vorhin CNN ein Interview gegeben und hat gesagt, das hat den USA geschadet, das hat Israel geschadet und es hat den bilateralen Beziehungen geschadet. Es hat den USA geschadet, weil Donald Trump den israelischen Premier massiv unter Druck gesetzt hat, und zwar über Twitter. Er hat Außenpolitik per Twitter gemacht und er hat die ganz besonderen Beziehungen der USA USA zu Israel für seine Zwecke instrumentalisiert, nämlich den Keil zwischen Republikanern und Demokraten noch tiefer zu treiben. Er hat womöglich Benjamin Netanyahu geschadet, weil er aller Welt zu erkennen gegeben hat, wie abhängig er sich von Donald Trump gemacht hat, mitten im israelischen Wahlkampf. Und es hat den bilateralen Beziehungen geschadet, weil Netanyahu die Demokraten brüskiert hat, die eine ganz, ganz starke pro-israelische Lobby bilden und die schlichtweg konsterniert sind. Chuck Schumer hat das gestern direkt benannt, der Senator. Er hat die Sorge geäußert, dass die vorbehaltlose Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel Schaden nehmen könnte.
Von welcher Motivation Donald Trumps gehen Sie da aus?
Man muss immer auf einen Ablenkungseffekt setzen. Womöglich hat Trump gestern das Gefühl gehabt, von den Schlagzeilen über wachsende Rezessionsängste ablenken zu müssen. Und er nimmt diese beiden weiblichen Abgeordneten als das neue radikale Gesicht der Demokraten. Er versucht den Demokraten mit ihrer Hilfe einen ultralinken politischen Stempel aufzudrücken. Anti-israelisch, anti-jüdisch, antisemitisch. Trump hat offenbar die Chance gewittert, aus dem Einreiseverbot für die beiden Abgeordneten politisch Kapital schlagen zu können.
Live aus Washington für den Deutschlandfunk, Thilo Kössler. Ganz herzlichen Dank dafür. Verträge beim Mobilfunkanbieter oder im Fitnessstudio mit einer deutlich längeren Laufzeit als der aktuelle Arbeitsvertrag. Das ist eine Realität, der sich viele jüngere Leute gegenübersehen. Sie, aber auch alle anderen Verbraucher, will Justizministerin Lambrecht jetzt mit einem neuen Gesetz gegen Kostenfallen wegen langer Vertragslaufzeiten besser schützen. Dirk Rodenkirch.
Das geplante Gesetz gegen Kostenfallen sieht vor, Verträge auf ein Jahr zu begrenzen. Dabei geht es um Mitgliedschaften in Fitnessstudios, um Zeitungsabos und vor allem um Mobilfunk, also Handyverträge. Die sollen laut dem Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, künftig auf ein Jahr begrenzt werden. Auch die automatischen Verlängerungen um ein Jahr will Justizministerin Lambrecht kippen. Wer nicht rechtzeitig kündigt, dessen Vertrag soll nur um 3 Monate verlängert werden dürfen. Die Kündigungsfrist soll von 3 auf 1 Monat verkürzt werden. Für großen Ärger bei Verbrauchern sorgen auch häufig Verträge, die am Telefon abgeschlossen werden, etwa für Gas- oder Stromversorgung. Auch hier ist Besserung in Aussicht. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass solche Verträge schriftlich bestätigt werden müssen, sonst sind sie ungültig. Nach Angaben des Ministeriums waren im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Menschen in Deutschland unzufrieden nach einem Anbieterwechsel per Telefon. Vom Bundesverband der Verbraucherzentralen heißt es, es sei sehr gut, dass die Ministerin nun etwas gegen Kostenfallen unternehmen will.
Aus Berlin berichtete Dirk Rodenkirch. Schwerer sexueller Missbrauch in mehreren 100 Fällen. Das ist der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft dem Hauptverdächtigen im Missbrauchsfall Lüchte macht. Der Prozess ist heute mit den Plädoyers der Ankläger weitergegangen. Jens Olaf Burdorf fasst zusammen.
14 Jahre Haft für Andreas V., 12,5 Jahre für Mario S., das forderten die Staatsanwältinnen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beide Angeklagte sollen nach Verbüßung ihrer Strafe in Sicherungsverwahrung. Einfluss auf das unterschiedliche Strafmaß habe die individuelle Schuld und das unterschiedliche Ausmaß der Taten gehabt. Andreas V. werden rund 300 Taten schweren sexuellen Missbrauchs vorgeworfen, Mario S. mehr als 150 Taten. Die Staatsanwaltschaft wertet die Geständnisse der beiden Angeklagten als strafmildernd, ebenso die Tatsache, dass beide nicht vorbestraft sind. Das können auch einige Anwälte der Opfer nachvollziehen, Roman von Alvensleben zum Beispiel.
Wenn das Gericht in diese Richtung geht, dann ist das ein deutliches Zeichen gegen Missbrauch, gegen jegliche Art von Beeinträchtigung von Kinderrechten. Und das wäre schon gut. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die sind durchaus beruhigt, dass, wenn das Gericht so entscheiden würde, dann auch eine gewisse Form von Gerechtigkeit einkehrt.
Nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft sprachen auch 8 Anwälte der Geschädigten ihr Schlusswort. Einige forderten eine bis zu 15-jährige Höchststrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung für beide Angeklagte. Peter Wüller vertritt 2 Geschädigte. Auch für ihn ist die Forderung der Staatsanwaltschaft zu gering.
Ich sehe überhaupt keinen sachlich rechtfertigenden Grund, warum da differenziert werden sollte zwischen diesen beiden Angeklagten. Beide haben hunderte von Taten begangen, zum Nachteil dutzender Kinder auf übelste Art und Weise. So, wie kann ich dann rechtfertigen, dass ich nicht an die gesetzlich möglichste Höchststrafe rangehe von 15 Jahren, sondern bei dem zweiten Angeklagten sage, nur 12 Jahre, 6 Monate.
Zuvor hatte eine Sachverständige das psychiatrische Gutachten über den Hauptangeklagten vorgestellt. Andreas V. sei voll schuldfähig, er habe einen tiefen Hang zur Pädophilie. Wegen der Dauer und Schwere der Übergriffe bestehe eine hohe Rückfallgefahr, auch nach jahrelangem Gefängnisaufenthalt. Nach Angaben der Sachverständigen besteht auch kaum Aussicht, dass eine Sexualtherapie erfolgreich sein könnte. Sie stellte eine manipulative und egozentrische Persönlichkeit fest. Sollte es keine Erkrankungen der Angeklagten geben, stehen jetzt noch 2 Verhandlungstage auf dem Programm. In der übernächsten Woche werden noch 8 weitere Opferanwälte und die Verteidiger plädieren. Das Urteil soll am 5. September fallen.
Informationen waren das von Jens Olaf Burdorf. Viel Dynamik kommt jetzt also in die Suche nach einer neuen SPD-Spitze. Vizekanzler Olaf Scholz nimmt seine Absage zurück und behauptet das Gegenteil. Das beschäftigt uns natürlich gleich nochmal in unseren Kommentaren hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Und auch die Kollegen aus unserem Hauptstadtstudio haben sich in ihrer aktuellen Ausgabe ihres Podcasts gebeugt. Über das SPD-Personalkarussell finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Und das waren unsere Informationen am Abend. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.